Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Kirchenvorstand war letztes Wochenende auf einer Rüstzeit, um sich über den Weg der Johannesgemeinde in der vor uns liegenden Amtszeit klar zu werden. Wir waren in Gnadental bei der Jesusbruderschaft, die so heißt, weil den kommunitär lebenden Menschen dort Jesus als unser Bruder ganz wichtig ist. Durch Jesus kommt Gott uns Menschen, ob Mann, ob Frau oder Kind, so nah, wie ein Bruder es sein kann. Ein enges Familienglied also. Herr Witzel hat in seiner Einführung zum Gottesdienst schon darauf hingewiesen, dass wir als Gemeinde wie in einer Familie zusammenleben. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber es ist wichtig, das immer mal wieder zu hören. Und das Credo der Gemeinschaft in Gnadental ist, dass alleinlebende Schwestern und alleinlebende Brüder und auch die Familien, die zur Gemeinschaft gehören, ist es ganz wichtig, dass Jesus ihr Bruder ist und sie wie in einer Familie dort zusammenleben. Durch Jesus kommt Gott uns Menschen so nah, wie es ein Bruder sein kann. Und darum heißt die Gemeinschaft Jesusbruderschaft. Das ist die erste Begründung dieser Gemeinschaft. Und eine zweite biblische Begründung fanden die Begründer der Jesusbruderschaft Gnadental natürlich in der Heiligen Schrift. Und es ist äußerst bemerkenswert, dass ausgerechnet heute dieses Schriftwort zu predigen ist aus der Epistelreihe, und wir dürfen gespannt sein, was Gott uns damit sagen will. Lassen wir also heute Morgen Gottes Wort auf uns wirken. Ich lese aus der Apostelgeschichte 2, Sie dürfen gerne mitlesen, die Verse 37, 41 bis 47. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, segne du mein Beten, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Kirchenvorstand sind wir dann am letzten Sonntag in Dauborn, einem Ort nahe Gnadental, zum Gottesdienst gewesen. Und ich schaute im Gesangbuch nach, was ich denn heute zu predigen habe. Und wie gesagt, ich war ziemlich geplättet, als ich sah, dass dieses Wort heute dran ist. Einmal natürlich, weil wir gerade in Gnadental waren, wo dieses Wort so eine wichtige Rolle spielt. Denn die Brüder und die Gemeinschaft dort, sie berufen sich auf den Vers 42. Sie blieben beständig in der Apostellehre, beim Brotbrechen und im Gebet. Dieses Wort und auch vor allen Dingen das gemeinsame Gebet, das ist ihnen dort ganz wichtig, und man kann das erleben und erfahren in den Stundengebeten, die sie dort üben. Diese Stelle aus der Apostelgeschichte ist begründend für viele Gemeinden und Gemeinschaften gewesen. Es gibt auch viele andere Gemeinden, die dieses Wort sozusagen als ihr biblisches Leitmotiv gewählt haben. Die Gemeinde in Willow Creek zum Beispiel beruft sich exakt auch auf diesen Vers. Aber das Besondere für mich an diesem Morgen, ja, wo sozusagen es mir durchs Herz ging, wie der Apostel Lukas schreibt, ist die Tatsache und der Umstand, dass wir ja 6 Predigtreihen haben und dieses Wort immer nur alle 7 Jahre einmal drankommt. Ich selbst kann mich gar nicht erinnern, dass ich vor 7 Jahren darüber gesprochen habe. Vielleicht war ja auch jemand anders dran. Aber diesmal ging es mir so richtig durchs Herz. Hat mich getroffen, sprach mich an, weil wir eben gerade dort in Gnadental waren. Aber noch aus einem anderen Grund. Ich war deshalb auch so bewegt, weil meine Frau und ich mit Christiane Klinkler und Gottwin Hauers, unseren gemeindepädagogischen Mitarbeitern, im Herbst eine neue Gruppe hier in der Johannesgemeinde beginnen wollen. Und als Motto und als biblisches Leitmotiv für diese Gruppe haben wir uns einen Vers aus eben dem Predigttext gewählt. Und zwar die letzten Verse, 46, 47. Wir wollen gerne Gemeinschaft gestalten miteinander und das unter geistlichen Voraussetzungen tun. Also geistliche Gemeinschaft gestalten. 3x G, darum haben wir das G3-Team genannt. Meine Frau wird nachher noch etwas ausführlicher dazu sagen. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, dass mich das sehr getroffen hat und ich sehr angerührt war und das sehr spannend finde, was Gott mit uns, mit mir, mit uns als Gemeinde vorhat. So viel zur Vorrede. Nun zu unserem Bibelwort. Die Gemeinde, von der wir eben gehört haben, sie entsteht in Jerusalem unmittelbar nach der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Und wir wissen, Pfingsten war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war also eine Folge des Heiligen Geistes, dass die Gemeinde dort in Jerusalem entstand. Und diese Gemeinde, wie Gott sie haben will, ist also hier sozusagen am Anfang der Apostelgeschichte beschrieben. Ja, man könnte sagen, wie eine Modellgemeinde. Darum beziehen sich ja auch so viele Gruppen, Gemeinschaften und Kirchen und Gemeinden auf dieses Modell. Alle nachfolgenden Gemeinden sollen sich an ihr orientieren und messen lassen. Nun kann man versuchen, das so ein bisschen zu sortieren und ein bisschen einzuteilen. Und ich habe mal 5 Kriterien benannt, 5 Kennzeichen, woran man eine gute biblische Gemeinde erkennt. Das erste ist, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, die uns heute zusammengefasst vorliegt in den Büchern des Alten und des Neuen Testaments in der Heiligen Schrift der Bibel. Das zweite ist, sie hält Gemeinschaft untereinander und zwar auch so, dass man da, wo jemand Not hat, miteinander teilt, auch seine ganze Habe teilt. Also eine hingebungsvolle Gemeinschaft. Das dritte ist, man übt Einmütigkeit beim Brotbrechen. Und bei den letzten Versen wird es auch deutlich, die haben nicht nur Abendmahl gefeiert, sondern auch gemeinsame Mahlzeiten eingenommen, also in Wohngemeinschaften vermute ich mal. Und sie praktizierten viertens das gemeinsame Gebet im Tempel oder auch hin und her in den Häusern. Das steht alles in Vers 42. Und im Zusammenhang dieser ganzen Schriftstelle kommt das fünfte: Diese Gemeinde wächst beständig. Es werden immer mehr. Die Kirche, das Christentum, ist ein prosperierendes Unternehmen im Anfang gewesen. Doch schauen wir einmal auf heute. Und fangen wir mal hinten bei diesem fünften Punkt an. Sie wächst kontinuierlich. Wir können das heute nicht mehr so sagen. Als ich vor 25 Jahren hierher kam, da gab es inklusive meiner Person, ich war damals Pfarrvikar hier, Berufsanfänger, noch zwei weitere Pfarrpersonen, Pfarrer von Krug, Sunida und Pfarrer Rolf Gürich. Und ich war ein halber Pfarrvikar hier. Wir hatten also insgesamt in Johannes 2,5 Stellen. Es gab über 4.000 Gemeindeglieder. Jetzt sind wir auf 2.700 Glieder geschrumpft. Und trotz unserer Proteste hat man uns die halbe Pfarrstelle, die Herr Krieg inne hatte, nun gestrichen. Vor einiger Zeit haben wir schon das zweite Pfarramt im Braunsharter Weg aufgegeben und die Immobilie verkauft. Und bei den vier anderen Merkmalen von Kirche, da sieht es auch nach Rückgang und Aufgeben aus. Das beständige Bleiben in der Lehre der Apostel scheint sich zu verflüchtigen und stattdessen wird endlos diskutiert über Neuerungen und Experimente und was man noch machen könnte. Natürlich, wir haben unseren Gottesdienst, wir haben unsere Lobpreiszeit, wir haben unsere Hauskreise, wir haben das Wort am Montag, wo das Wort Gottes, die Lehre der Apostel eine Rolle spielt. Aber hier und da hört man auch bei uns, ja früher, da war das schon mal besser, da war das schon mal mehr oder da wurde das schon mal mehr frequentiert. So wird's zumindest wahrgenommen. Die Statistik widerspricht jedoch, wenn wir auf die Zahlen, alleine nur auf die Mitgliederzahl schauen. In den 10 Jahren, wo ich jetzt hier im Amt bin, hat sich daran nicht viel geändert. Und im Vergleich zu anderen Kirchengemeinden im Dekanat und auch in unserer Landeskirche stehen wir hier in Johannes eigentlich noch ganz gut da. Wir Pfarrer können uns über einen guten Gottesdienstbesuch freuen. Wie gesagt, die Mitgliederzahl ist seit Jahren stabil. Jeden Sonntagmorgen haben wir die Möglichkeit, hier Lobpreis zu machen. Und dennoch scheint die verbindliche Gemeinschaft der Christen im Großen und Ganzen zu zerfallen in die einzelnen Individuen, für die die Kirche meist nur noch bei bestimmten Gelegenheiten vorkommt. Mein Kollege nennt diese Form des Christentums die U-Boot-Christen, die nur ein-, zweimal im Jahr auftauchen, bei Beerdigungen, bei Taufen, Trauungen und natürlich an Weihnachten und Ostern. Aber die sind heute Morgen nicht hier, darum spreche ich auch nicht zu denen, sondern zu ihnen. Die Einheit der Christenheit ist bröckelnd. Und an vielen Stellen ist am Zwist und am Eigensinn der Konfessionen einiges zerbrochen. Und statt dieses alles gemeinsam haben und am Miteinander teilen und abzugeben, da wo einer Not hat, hat sich in vielen Bereichen des Christentums die Besitzstandwahrung durchgesetzt. Und das hingebungsvolle gemeinsame Gebet, das die damals in Jerusalem gepflegt haben, das finden wir oft nur noch in liturgischen Formeln, in Resten im Gottesdienst. Und ich vermute mal auch, dass in vielen christlichen Häusern das Gebet vor dem Essen oder das Gebet vor dem Schlafen gehen, verschwunden ist. Aber liebe Gemeinde, ich möchte jetzt keine schwarze Folie malen. Sie brauchen jetzt nicht zu befürchten, dass es in der Predigt jetzt so in diesem Ton weitergeht. So nach dem Motto, bitte bei diesem Zustand, liebe Geschwister, da müssen wir doch jetzt endlich mal was ändern. Da muss was getan werden. Weil wenn ich das jetzt so täte, dann hätte ich, glaube ich, den entscheidenden Unterschied zwischen damals und heute übersehen. Denn anders als bei den ersten Christen und allen, die nach ihnen kamen, leben wir heute in einer Zeit, die ganz und gar von der Selbstständigkeit, von der Autonomie, von der Mündigkeit, von der Freiheit des Menschen geprägt ist. Und ob ich glaube, was ich glaube, was ich mit meiner Freizeit anfange, mit wem ich zusammen bin, wo ich mich engagiere und wo nicht, und das alles und noch viel mehr ist in viel höherem Maße als früher mir selbst überlassen. Und bei Ihnen ist das nicht anders. Wir bestimmen selbst über uns. Und das war früher anders. Da wurde durch Herkunft, durch Tradition und durch Sitte vorgegeben, ja festgelegt, was man zu tun und zu lassen hatte. In der Reformationszeit hat der Landesfürst bestimmt, welche Religion man zu glauben hatte. Und wenn der evangelisch war, dann waren alle Untertanen evangelisch. Und wenn der katholisch war, dann waren alle Untertanen katholisch. Ich bin froh, dass wir heute die Wahl haben. Denn mit Anordnen, mit normativen Erwartungen und mit moralischem Druck, da können wir nicht erwarten, dass unsere Kirche, unsere Gemeinde wieder belebt wird. Aber womit dann? Womit könnte es gelingen, dass wir wieder eine attraktive Kirche sind, eine attraktive Gemeinde, wo Menschen gerne dazukommen, die Menschen anzieht? Und das, der Schlüssel dazu, sehe ich in unserem Predigttext. Der Schlüssel ist, es soll Freude machen. Es ist die Freude am Christsein, die anziehend und attraktiv ist. Wir haben ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Und vielleicht ist es doch das, dass man das so wenig uns abspürt. Denn es gibt einen großen Markt, auf dem sich viele andere tummeln, die Freude und Spaß und Lust und Laune hinausposaunen und hinauspredigen in die Welt. Und vieles davon ist eben attraktiver als das, was wir als Gemeinde und als Kirche zu sagen haben und auch als das, was wir selbst vorleben. Aber ich glaube, wir haben eine große Stärke an unserer Seite. Eine Hilfe, die uns diese Freude sozusagen ins Herz wieder einpflanzen kann, sodass es uns wieder durchs Herz geht. Wir dürfen rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass es die Kirche und die christliche Gemeinschaft, die christliche Familie nur noch deshalb gibt, weil der Heilige Geist seit Tausenden von Jahren unter uns Menschen wirkt. Und egal, was für Wandel in der Gesellschaft auch vorgegangen sind, der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass die Kirche überlebt hat und immer wieder auch durch Krisen ging, aber auch immer weiter Bestand hatte. Und es ist der Heilige Geist, der gegenüber allen Abgesängen ein anderes Lied anstimmt, nämlich das vom kontinuierlichen Wachstum. Das Wachsen in eine Mündigkeit hinein, in eine Freiheit hinein, in eine Freiwilligkeit hinein und in eine Freude. Denn wir können heute nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in vielen anderen Gemeinden sehen, dass die Menschen, die sich in der Kirche engagieren, die tun das alle freiwillig, aus freien Stücken und nicht, weil ein Landesfürst ihnen sagt, du bist jetzt mal evangelisch und du bist jetzt mal katholisch und du hast zu machen, was ich dir sage. Und unter diesem Horizont, unter diesem Aspekt der Freiheit und der Autonomie ist Kirche nach wie vor mit dem beschäftigt, was der Heilige Geist ihr von Anfang an eingegeben hat. Und natürlich bleiben wir bei der Lehre der Apostel. Wo denn sonst? Nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation und wir brauchen Menschen, die uns immer wieder hinweisen auf die Lehre der Apostel, auf die Kraftquelle, die in der Bibel, in der Heiligen Schrift zu finden ist. Die Lehre der Apostel ist keine leere Formel, die von allen geschluckt und wiedergegeben werden muss, sondern vielstimmig und bunt haben die Apostel von Anfang an das Bild von Jesus Christus weitergegeben. Und es ist eine Lehre, die das Suchen und das Lernen erfordert. Und Lernen hat es damit zu tun, dass wir aus den Lehren und aus den verhängnisvollen Irrwegen und Irrtümern der Vergangenheit die richtigen Schlüsse ziehen und uns immer wieder rückbesinnen auf die Bibel und die Heilige Schrift und auf Gott. Ein wichtiges Wort auf unserer Kirchenvorsteherrüstzeit war Amos 5, suchet mich, so werdet ihr leben. Das heißt, der Prozess, sich nach Gott auszustrecken, ihn zu suchen, noch nicht mal ihn zu finden, aber sich auf die Suche zu machen, das hat schon diese wunderbare Verheißung, so werdet ihr leben. Und die Kirche ist im Allgemeinen seit 2000 Jahren auf der Suche. Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche hat sich immer und stets und beständig zu erneuern. So hat es Luther gesagt. Und so haben wir es in unserer Zeit entdeckt und gelernt, wie tief Jesus verwurzelt war im Glauben seines Volkes und wie eng Christen und Juden zusammengehören. Wir haben entdeckt und gelernt, dass Frauen in der Gesellschaft Jesu eine wichtige Rolle gespielt haben und genauso mitsprechen und entscheiden wie Männer. Wir haben entdeckt und gelernt, dass man Leib und Seele nicht trennen darf und unterschiedlich bewerten darf, weil der Mensch eine gottgewollte Einheit von Leib und Seele ist, von Bauch und Kopf ganz und gar, aber eben doch noch in dieser Welt. Und das sind segensreiche Lehren. So, und wie ist das mit dem Gemeinschafthalten? Auch hier hat uns der Heilige Geist nicht verlassen. Gewiss, Gemeinschaft kann man in einer freien, in einer mobilen Gesellschaft nicht auf den Wohnbereich und nicht auf eine bestimmte Gemeinde alleine festlegen und verordnen. Und doch stiftet unsere Kirche im Verbund mit Vereinen und Verbänden auf vielfältige Weise dazu an, dass Alleinlebende nicht vereinsamen. Und ich finde es toll, dass wir einen Seniorenkreis anbieten können, ein Weihnachten unter Freunden anbieten können und auch Einzelfallhilfen, wie bei der Dame, über die ich in meiner letzten Predigt gesprochen habe. Und dafür möchte ich Ihnen allen herzlich Danke sagen. Dass wir in einem Gemeinwesen leben, wo Menschenrechte und Solidarität großgeschrieben wird und ein Gemeinwesen, in dem das höchste Gericht darüber wacht, dass keiner auf der Strecke bleibt und alle bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und ich glaube, ohne das Wirken des Heiligen Geistes wäre das kaum möglich. Und ich denke jetzt auch an die vielen Initiativen, die in Kirchengemeinden angesiedelt sind, die eine Willkommenskultur für Flüchtlinge entwickelt haben und durchhalten, und andere Gruppen, die sich für arbeitslose, Suchtkranke und Suizidgefährdete kümmern und für andere Mühselige und Beladene sich einsetzen. Überall dort sind Christinnen und Christen maßgeblich beteiligt. Und da kommt auch wieder die Einheit zusammen, dass man die Dinge zusammen hat. Eine ökumenische Eintracht. Was für ein Segen. Im Moment sind wir hier in Johannes mit der Stadt im Gespräch, ob wir noch zwei weitere Kita-Gruppen für Flüchtlingskinder anbieten können. Und dann leben wir hier auch in unserer Gemeinschaft in Kleingruppen. Als ich Student war, da habe ich mir dazu verdient, mit Taxifahren. Und eines Abends saß ich im Auto am Taxistand und habe gewartet und dabei Griechisch gelernt. Und es war 1 Uhr nachts und es ging auf 2 zu, Samstagabend. Und da waren die Straßen leer gefegt. Und dann sah ich auf einmal vor mir auf dem Bürgersteig, mir entgegenkommt eine kleine Gruppe Leute. Immer so 2 bis 3, dann nochmal eine Gruppe. Dann wieder nichts, dann kamen wieder welche. Es waren so mindestens 40 bis 50 junge Leute, die in Gruppen von 2, 3, 4, 5 Leuten auf mich zukamen, alle aus derselben Richtung kamen, aber offensichtlich nichts miteinander zu tun hatten. Keiner von denen wollte mit mir fahren, aber ich fragte mich, wo kommen die her? So spät nachts oder so früh am Morgen. Weil damals machten die Kneipen noch pünktlich um eins zu. Wo kamen die her? Und dann dämmerte es mir. Die kamen aus dem Kino. Denn es war eine Double Feature Night, zwei Filme nacheinander. Das heißt, die waren alle an demselben Ort, haben alle dasselbe erlebt und dasselbe gemacht, waren gemeinsam einen Ort, aber hatten doch keine Gemeinschaft. Wie ist das mit uns, mit unserer Gemeinschaft? Was verbindet uns? Ein Freund von mir ist im Job viel mit dem Zug unterwegs und arbeitet für eine Firma, die deutschlandweit arbeitet und mehrere tausend Mitarbeiter hat. Und neulich saß er im Zug und hat am Laptop gearbeitet und eine fremde Dame saß neben ihm und sie schielt so rüber auf sein Display und sagt dann, oh, ich sehe, wir arbeiten für dieselbe Firma. Und sie wussten nichts voneinander. Die Gemeinschaft, von der in unserer Bibelstelle die Rede ist, ist nicht die Gemeinschaft des gemeinsamen Kinobesuchs oder der Arbeit in einer in derselben weltweiten Firma, zumindest nicht nur, sondern sie ist vor allem die Gemeinschaft, die nach dem anderen fragt und die nach dem anderen sucht und auch nach Gott fragt und nach Gott sucht und auch eine Antwort auf die Suche nach sich selber findet. Koinonia steht dort im Griechischen. Das habe ich ja damals gelernt. Und das Lexikon sagt, das griechische Wort bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Das Wort wird im Neuen Testament der Bibel regelmäßig benutzt, um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus durch die Taufe und Abendmahl, als auch durch die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Ekklesia zu beschreiben. Also Gemeinschaft und Beziehung zu Jesus und Gemeinschaft und Beziehung zueinander. Erinnern wir uns an das Motto der Jesusbruderschaft. In Jesus kam Gott uns als Bruder ganz nahe. Und wenn er unser Bruder ist, dann sind wir alle Geschwister. Dann sind wir eine Familie. Und das ist der Gedanke. Klar ist natürlich auch, die perfekte Gemeinde, diese Modellgemeinde, die gibt es ja nicht wirklich. Und wenn es sie gäbe und einer von uns sie gefunden hätte und ginge hin, dann wäre sie nicht mehr perfekt, weil wir dann da sind. Das mag etwas versöhnen damit, dass wir beim Abendmahl im ökumenischen Prozess noch nicht zur Einheit gefunden haben. Aber auch hier ist was in Bewegung und Protestanten und Katholiken nähern sich an. Uns Protestanten ist das Abendmahl viel wichtiger geworden als in früheren Zeiten. Wir feiern es viel öfter. Es gab Zeiten, da wurde das Abendmahl nur zweimal im Jahr in der evangelischen Kirche gefeiert, am Buß- und Bettag und am Karfreitag. Und sonst nicht. Da sind wir doch schon weiter. Und je selbstverständlicher das Abendmahl im Gottesdienst wird, desto näher kommen wir zu den Gemeinschaften und Kirchen, die noch die Trennung betonen. So, und wie ist das mit dem Teilen unserer Habe? Wie ist es damit bestellt? Das ist uns Menschen noch nie leicht gefallen. Auch hier bedürfen wir kräftigere Anstöße, dass wir kreativer, fantasievoller werden, um einen Lastenausgleich auf dieser Welt zu erreichen, im großen, im globalen Sinn, als auch im ganz kleinen. Und auch in unserem Dekanat gibt es reichere und ärmere Gemeinden, aber an vielen Stellen auch eine Solidargemeinschaft, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und wie sieht es schließlich noch aus mit dem gemeinsamen Beten? Da tun wir uns auch oft schwer. Aber beim Beten mit den Kindern ist es etwas ganz anderes. Und da wünsche ich mir, dass wir das wieder lernen, so wie wir als Kind zu beten gelernt haben, mit den Kindern und in den Familien das Gebet, das persönliche Gebet wieder groß zu schreiben. Also, in allem, was Kirche von Anfang an ausgemacht hat, sind wir natürlich auf dem Weg vor Holzwegen und Sackgassen nicht gefeit. Aber der Heilige Geist begleitet uns auf unserem Weg. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde die Annäherung an diese Modellgeschichte der Apostelgeschichte, an diese Modellgemeinde in der Apostelgeschichte versuchen wollen, dass wir in der Apostellehre bleiben, im Gottesdienst und überall da, wo die Bibel im Mittelpunkt steht. Beim Wort am Montag, beim Hauskreis und jetzt auch neu im G3-Team. Weil dadurch und dabei Gemeinschaft entsteht. Und es soll eine fröhliche und ungezwungene Gemeinschaft sein, eine Koinonia, Gemeinschaft durch Teilhabe. Das heißt, sie mündet auch in Aktion und nicht, weil wir müssen, sondern weil wir es gerne wollen und weil wir Spaß dran haben, Gemeinschaft geistlich zu gestalten. Der Kirchenvorstand hat auf seiner Freizeit in ganz ähnlicher Weise dies entwickelt. Als Ziele unserer Arbeit im kommenden Jahr wollen wir zuerst einmal dankbar sein und uns dankbar zeigen für all die Schätze unseres Gemeindelebens, für die Gruppen und Kreise, für die Musik, die Küster, die Sekretärin, die Mitarbeiterinnen, die Kitas, die Jugend, die Senioren, die Kinder und einzelne Geschwister, die sich so wunderbar hier in die Gemeinde einbringen, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, alle und auch die, die ich jetzt vergessen habe. Alle sind Gemeinschaft und praktizieren schon längst Gemeinschaft durch Teilhabe. Wenn wir beim Kaffee nach dem Gottesdienst zusammenstehen oder vielleicht irgendwann wieder eine Freizeit miteinander machen oder ein Grillfest, wenn wir die Konfirmanden vorstellen werden. Das ist der zweite Punkt, Gemeinschaft leben, der uns als Kirchenvorstand wichtig ist. Und der dritte Punkt ist Veränderung gestalten. Wenn wir die neuen Konfirmanden begrüßen, müssen wir leider auch Abschied nehmen von Benny Krieg, unserem zweiten Pfarrer. Er wird am 31. August unsere Gemeinde verlassen. Und wir wollen ihn am 4. September verabschieden. Und dann müssen wir sehen, wie wir die Veränderung gestalten, wie es dann weitergeht, wenn wir nur noch mit 30% eine Hilfe von Pfarrerin Unkelbach aus der Paul-Gerhardt-Gemeinde bekommen werden. Wir müssen die Belastung wahrnehmen und neu ordnen und neu verteilen, gemeinschaftlich. Aber ich bin gewiss, dass uns das gelingen wird, wenn wir, und das ist der vierte und letzte Punkt unserer Ziele, wenn wir dabei Gott im Zentrum behalten, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und auch ihm dankbar sind dafür, wie gut es uns doch eigentlich hier noch immer geht. Und das ist auch ein Grund zur Freude und nicht zum Jammern und Klagen. Der Prophet Amos sagt uns, suchet mich, so werdet ihr leben. So will ich jetzt schließen mit einem alten Liedvers. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.